Durchleuchtet, der Verbraucherfunk. Ein Podcast der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg.
Hallo und herzlich willkommen zu Durchleuchtet, der Verbraucherfunk, dem Podcast der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg. Mein Name ist Niklas Haaskamp, ich bin Pressesprecher bei der Verbraucherzentrale und wir haben heute wieder mal eine Folge aus unserer Energiereihe. Und es soll gehen um die sogenannten Balkonkraftwerke oder auch Balkon-PV oder Stecker-PV genannt. Wir haben da vor ein paar Jahren schon mal eine Folge dazu gemacht, aber es hat sich in der Zwischenzeit einiges getan, sowohl was die Geräte angeht, als auch was die Gesetze drumherum angeht, und deswegen bin ich froh, hier bei Felix Schneider sein zu können. Er ist Energieberater für die Verbraucherzentrale und arbeitet für die Energieagentur in Tübingen. Hallo Felix.
Hallo Niklas.
Felix, vielleicht wie immer steigen wir mal ein mit der Grundsatzfrage: Was ist eigentlich Stecker-PV? Was verstehen wir darunter?
Also Stecker-Photovoltaik, Balkon-Photovoltaik, Guerilla-PV, wie es in der Vergangenheit immer genannt wurde, ist im Prinzip eine kleine, kompakte Photovoltaikanlage. Die Komponenten unterscheiden sich nicht großartig von einer großen Anlage. Das heißt, wir haben Module, meistens in Anzahl begrenzt auf 2, 3, und einen kleinen Wechselrichter. Und so kann man dann den sogenannten Gleichstrom, der von den Modulen erzeugt wurde, in Wechselstrom umwandeln. Und dann hat man ein Kabel mit einer Steckverbindung, die man dann entsprechend bei sich zu Hause, theoretisch, sagen wir mal, kommen wir noch zu, in die Steckdose einfach einsteckt und dann den Strom, der erzeugt wird, direkt nutzen kann.
Okay, also ziemlich einfach quasi und deswegen ja auch gerade im Trend, oder gibt es dazu Zahlen, wie viele Leute das schon nutzen?
Ja, gut, dass du fragst. Tatsächlich hat das Bundesumweltamt gerade eine Studie veröffentlicht, wo sie Marktakteure befragt haben und einfach den Sinn der Anlagen so ein bisschen evaluieren wollten. Und da gibt es eben aktuelle Zahlen, beziehungsweise bis Ende 24 jetzt aktuell, wo man jetzt unterscheiden muss, solche Anlagen müssen angemeldet werden. Das machen anscheinend nur die wenigsten, beziehungsweise 800.000 Anlagen haben wir jetzt bisher in Deutschland, die angemeldet sind. Und laut Marktakteuren sind es aber über 3 Millionen, die installiert sind, die halt nicht offiziell angemeldet sind. Da ist immer noch die Frage, ob das passiert oder nicht. Aber so zum Vergleich, das entspricht ungefähr, diese 3 Millionen Anlagen, in einer Leistung von 2,4 Gigawatt. Das könnte man vergleichen mit der Leistung von einem Atomkraftwerk.
Okay, das ist eine ganze Menge. Da steckt also dann doch auch viel Potenzial drin, nehme ich mal. Aber du hast gerade schon gesagt, dass das eben auch besticht so durch so eine gewisse Einfachheit, ne? Aufbauen, Stecker reinstecken. Die Geräte kann ich ja zum Teil auch in Baumärkten oder bei Discountern kaufen. Ist es wirklich so einfach, wie es denn klingt?
Ja, grundsätzlich schon. Da muss man einfach sagen, dass sich diese Stecker-Photovoltaik aus der Grauzone mehr zu einem richtigen Produkt entwickelt hat. Und das hat auch der Gesetzgeber entsprechend mit seinem sogenannten Solarpaket, da sind noch andere Sachen geregelt worden, aber eben vorrangig auch für diese Stecker-Solaranlagen, einfach Voraussetzungen geschaffen hat. Das heißt, dass ich nicht einfach eine Do-it-yourself-Anlage habe, was halt geht, sondern wirklich klar definiert, bis zu den Grenzen kann ich es nutzen, und im Prinzip könnte man sagen, so wie du es gesagt hast, Plug and Play, ich kaufe es, stecke es ein und nutze es. Und das zeigen auch diese Zahlen des Umweltbundesamts, das heißt, diese Anlagen, die dort installiert sind, die werden zu 75% für den Eigenverbrauch genutzt. Das heißt, da landet relativ wenig von dem erzeugten Strom im öffentlichen Netz, sondern dient wirklich dem Direktverbrauch.
Okay, soweit klingt es ganz einfach, aber wie ich das so kenne, irgendwas zu beachten gibt es wahrscheinlich schon, oder?
Ja, immer. Grundsätzlich muss man da sehen, dass die Anlagen im Prinzip gekauft werden und eingesteckt werden können. Ich habe gerade schon gesagt, viele melden das nicht an, machen das also. Aber in Deutschland ist natürlich alles mit einer Norm geregelt. Und diese Normen, die schreiben eine bestimmte Leistung vor, die eingespeist werden darf. Die schreibt vor, wie viel Leistung maximal zum Beispiel installiert werden darf. Das hängt allerdings jetzt seit dem Solarpaket, da war es tatsächlich der Gesetzgeber mal ein bisschen schneller als der Normgeber. Das Gesetz sich eigentlich immer auf Normen bezieht. Und diese Norm wird gerade überarbeitet, sodass Hersteller praktisch ihre Geräte dementsprechend spezifizieren können. Also im Hinblick auf sicherheitsrelevante Themen, Sicherungsschalter, Sicherungen überhaupt. Aber im Prinzip geht es natürlich auch um gesunden Menschenverstand, wenn ich sowas kaufe, dass ich es, ob ich es jetzt am Balkon, an der Terrasse, Garten, wie sie auch immer aufstelle oder sogar aufs Dach mache, dass es eben sicher installiert ist. Natürlich auch der Sonne ausgerichtet, kommen wir vielleicht noch zu, aber im Prinzip einfach, dass es keinen Schaden bei anderen Unbeteiligten erzeugt.
Okay, genau. Fangen wir mal mit dieser Anbringung an. Das hast du schon gesagt, es muss natürlich sicher sein. Weil du Genehmigungen erwähntest, muss ich da meinen Vermieter um Erlaubnis fragen? Oder wenn ich in einer Wohnungseigentümergemeinschaft lebe, wie sieht's da aus? Kann ich das einfach anbringen?
Ja, das ist das, was ich mit dem Gesetzgeber gemeint habe, dass er da einfach klare Bedingungen geschaffen hat. Man könnte einfach sagen, er hat dieses Thema definiert. Und Solarpaket ist so das Stichwort, in dem man dann einfach diese Voraussetzung geschaffen hat. Und Paket bedeutet viele verschiedene gesetzliche Änderungen. Das heißt, sowohl auf der Seite der Technik als auch auf Seite der Genehmigungen ist es so, dass zum Beispiel, wenn ich in einer Wohnungseigentümergemeinschaft wohne, ob als Mieter oder als Eigentümer, mir das nicht mehr grundsätzlich verwehrt werden darf. Also nur noch mit einem klaren und sehr gut begründeten Grund. Das ist ähnlich wie bei barrierearmen Maßnahmen oder bei einer Ladestation. Das heißt, da habe ich im Wohnungseigentümergesetz beispielsweise geregelt, dass das zugestimmt werden muss im Prinzip. Das heißt, ich muss als Mieter immer meinen Vermieter fragen, aber er darf es mir nicht verwehren. Und eine WEG darf auch nicht grundsätzliches verwehren, muss zwar immer noch darüber entscheiden. Das heißt, ich darf nicht einfach kaufen, anstöpseln, sondern ich muss halt vorher diese Genehmigung einholen, aber die darf noch ein drittes Mal erzählt, nicht verwehrt werden. Und im privaten Bereich, also wenn ich jetzt nicht in der Hausverwaltung bin, dann ist es eben genau das Gleiche. Da dürfte man dann sagen, okay, es muss speziell installiert sein, es muss vom Fachbetrieb installiert sein oder es muss eine bestimmte Farbgebung aufweisen im Sinne von nicht sehr teure bunte Module, sondern einfach zum Beispiel vollständig schwarze Module, dass es nicht so stark ästhetisch den Blick stört.
Okay, und das wird jetzt mit dem Solarpaket 1 geregelt.
Richtig, genau. Da hat man einfach auch, wie gesagt, Solarpaket in verschiedenen Gesetzen eine Änderung vorgenommen, wie eben in diesem Wohnungseigentümergesetz, dass man eben zu diesen Ladestationen und barrierearmen Maßnahmen einfach gesagt hat, so soll es auch für Balkon-PV, Stecker-PV ganz genau sein, dass eben der Mieter sich darum kümmert, das anzuschaffen, bei sich irgendwo hinzumachen, aber die Genehmigung letztendlich grundsätzlich gegeben wird. Im Denkmalschutz wäre es jetzt zum Beispiel so, dass dann eine WEG sagen kann, unser Haus stammt von 1700 irgendwas, das dürfen sie nicht einfach so.
Dann nochmal kurz zum Solarpaket 1, von wann ist das nochmal und was für Änderungen sind da noch gekommen?
Also das Solarpaket 1 hat sehr viele Änderungen auch für Windenergieanlagen, große Photovoltaikanlagen und so mitgebracht. Das ist aber Mai 2024 in Kraft getreten und seitdem gilt beispielsweise, dass sich solche Anlagen eben mit bis zu 2000 Watt Modulleistung installieren darf. Und der Wechselrichter, wie vorhin schon gesagt, der das Ganze umwandelt, bildet den Flaschenhals. Der darf maximal 800 Watt Leistung ins Netz einspeisen. Das heißt, wenn ich 800 Watt Module habe und 800 Watt Wechselrichter, kommt am Ende im Netz theoretisch, also im schlimmsten Fall, wenn ich nichts nutze, genauso viel an, wie wenn ich 2000 Watt Module habe. Habe aber den Vorteil, wenn ich mehr installiert habe, dass auch zu schlechten Zeiten mehr runterkommt oder länger diese 800 Watt anliegend sind. Ne?
Okay, das wäre jetzt meine Frage gewesen. Also diese Erhöhung auf 2000 Watt bei den Modulen, das bringt mir letztendlich auch bei schlechteren Sonnenverhältnissen mehr Ertrag sozusagen.
Genau, man muss sich einfach vorstellen, wie vielleicht so ein Stauwehr, ja, wenn da habe ich immer den gleichen Durchlass, wenn aber mehr Wasser ansteht, dann habe ich eine längere Zeit, wo durch diesen Durchlass die gleiche Menge geht. Und das ist halt gerade bei Photovoltaik wichtig, weil die Leistung, die installiert ist, ist nicht das, was immer zu jedem Zeitpunkt im Jahr zur Verfügung steht, sondern hängt eben von der Ausrichtung, von der Verschattung, von der Intensität der Sonne ab, so dass ich zum Beispiel jetzt an einem Tag wie heute im September vielleicht 100 oder 200 Watt nur von meinen 800 installierten Watt runterbekomme. Ja, und wenn ich halt eine größere Leistung habe, dann sagen wir mal, heute sind nur 20% der Leistung möglich. 20% von 2000 ist natürlich mehr als von 800.
Geht dieses mehr an Leistung, dann hat das was mit Größe der Anlage zu tun?
Ja, genau. Das ist einfach, ein Modul kann man sich vorstellen, hat bei einem Maß von 1,80 Meter auf 1,10 Meter, das ist so das Standardmaß, ungefähr 450 Watt. Mittlerweile, das heißt, wir sprechen davon, wenn wir zwei Module nehmen, sind wir schon bei 900. Das ist so der Standard eigentlich, wie man es auch bei entsprechenden Händlern bekommt. Und wenn ich dann sage, ja, okay, ich möchte zum Beispiel einfach noch an meinem Balkon, dann kann ich eine Ost-, Süd- und eine Westseite machen, dann habe ich zum Beispiel drei Module, dann bin ich schon über diesen 800 Watt theoretisch drüber. Aber ich darf ja in Modulen mehr installieren und die 800 Watt oder die Watt von der Ostseite kommen natürlich nur frühs und die von der Westseite abends. Und dann habe ich zwar mehr Leistung installiert, aber das, was tatsächlich runterkommt, ist halt weniger.
Und wie kann ich das, sage ich mal, als Laie feststellen, wie viel Watt ich da vielleicht brauche? Oder ist das so Pi mal Daumen, je nachdem, welche Richtung ich das Ganze aufbaue, wie die Lichtverhältnisse sind?
Also im Grunde ist es so, dass diese 800 Watt, diese zwei Module, relativ gut funktionieren. Und man muss auch sagen, dass diese Anlage relativ modular ist. Das heißt, ich könnte jetzt hingehen und sagen, da ist ein super Sonderangebot, das kaufe ich mit einem Modul. und schaue dann, wie gut ich damit zurechtkomme. Und könnte dann einfach auch noch ein zweites Modul nachrüsten, wenn ich merke, eigentlich kann ich immer noch mehr Leistung gebrauchen. Das kann man zum Beispiel relativ einfach feststellen, da die Anlage einfach durch einen Stecker installiert ist, kann ich an meinem Zähler gucken. Es muss ja eigentlich ein Zwei-Richtungszähler eingebaut sein, der auch erfasst, wie viel eingespeist wurde. Und wenn ich da sehe, oh, da wurde ja fast gar nichts eingespeist, dann kann ich sagen, okay, dann kann ich mir noch ein zweites Modul holen, weil dann immer noch Potenzial da ist. Man muss einfach sehen, es geht hier hauptsächlich darum, einen Dauerverbrauch abzudecken. Kühlschrank, irgendwelche Pumpen, irgendwelche Standby-Sachen, die unbedingt notwendig sind natürlich und nicht, dass der Backofen oder die Waschmaschine da unbedingt läuft. Das kann ich natürlich jetzt speziell in den Tag legen, aber dann sollte ich schon ein bisschen mehr Leistung einfach vorhalten.
Okay, bleiben wir nochmal kurz bei diesem Solarpaket, den Änderungen, das ist ja vielleicht auch für diejenigen interessant, die schon länger so eine Anlage haben und so weiter. Was hat sich denn da noch geändert?
Ja, also was da zusätzlich noch zu sagen ist, die bisherige Installation hat sich halt darauf beschränkt, dass man gesagt hat, es ist eigentlich nur eine ganz kleine PV-Anlage. Das heißt, ich muss sie genauso anmelden im sogenannten Marktstammdatenregister, wo alle Erzeugungsanlagen registriert sind. Und ich muss es beim Netzbetreiber registrieren, der weiß, welche Leistung bei ihm am Netz ist. Und da hat man einfach gesagt, das ist relativ viel Bürokratie. Wir wollen viel Erneuerbare ausbauen. Und deswegen hat man gesagt, okay, diese Anmeldung beim Netzbetreiber fällt weg. Ich muss mich nur noch in dem Marktstammdatenregister registrieren. Das war das vom Anfang, wo ich gesagt habe, 800.000 Anlagen von 3 Millionen sind registriert. Da habe ich aber einen relativ geringen Umfang. Ich meine, es sind irgendwie 5 bis 10 Angaben, die ich da machen muss über die Anlage. Und wichtig ist hier auch noch eine Sache. Viele Haushalte haben noch alte Stromzähler, sogenannte Ferraris-Zähler, die also mit so einer Scheibe analog laufen. Und alte Varianten davon können eben auch rückwärts laufen. Und das ist immer so eine Sache, dass man da im Prinzip einen Schmube geht. Da hat aber der Gesetzgeber auch festgelegt, okay, ich registriere das im Marktstammdatenregister und der Netzbetreiber muss dann selber gucken, dass er den Zähler entsprechend auf einen rücklaufsicheren Zähler wechselt. Und wenn trotzdem Strom zurücklaufen wird, also diese Zähler rückwärts laufen würde, dann ist das zumutbar. Also der Netzbetreiber muss schauen, dass er die Zähler entsprechend einbaut. Und das ist, sage ich mal, eine wichtige Regelung in Bezug auf Rechtssicherheit, dass ich sagen kann, ich kaufe wirklich das Ding, wie vorhin auch schon mal gesagt, steckt das an und muss nicht mit irgendwelchen rechtlichen Konsequenzen da rechnen, dass mir da eine Abmahnung kommt oder so.
Das heißt also, Bezug auf Zähler hatte ich mir nämlich auch noch als Frage aufgeschrieben, da muss ich mich im Prinzip um nichts kümmern.
Richtig.
Ja, das war einfach die Sache, glaube ich, so ziemlich quasi. Aber trotzdem habe ich dazu nochmal eine Frage. Also diese Ferraris-Zähler hattest du gesagt, aber es gibt jetzt ja auch so digitale Zähler, die man im Haus hat. Sind die automatisch darauf ausgelegt, auch diese Einspeisung erfassen zu können oder gibt es da noch wieder Unterschiede?
Also im Prinzip ja, es ist so, dass diese digitalen Zähler meist sogenannte Zwei-Richtungszähler sind, ist auch nicht immer gesagt. Wenn man jetzt sagt, oh, ich habe da irgendwie einen modernen Zähler, der eine digitale Anzeige hat, dann stelle ich mich am besten einfach mal 1-2 Minuten davor und gucke, ob da zwei Anzeigen immer wieder durchwechseln. Meistens ist es 1.8.0 und 2.8.0 und dann ist meistens eins von beiden irgendwie 000 oder 00002 irgendwie. Das heißt nicht, dass ein digitaler Zähler automatisch dafür vorgerüstet ist, aber wie gesagt, der Netzbetreiber muss sich drum kümmern. Was nur wichtig ist, wenn ich halt so einen alten Zähler habe und sage, naja, wenn der Zähler sich so rumdreht und dann halt in die andere Richtung, was macht das für einen Unterschied? Muss man einfach sehen, der Strom, der aus dem Netz kommt, der wird ja zu jeder Sekunde im Jahr zu jeder Leistung zur Verfügung gestellt und der von meiner PV-Anlage halt nur am Tag. Deswegen handelt es sich einfach im Prinzip beim Strom aus dem Netz um eine Dienstleistung. Deswegen ist der auch teurer, als wenn ich den einspeisen würde. Und deswegen muss das genau erfasst sein. Und so ein Zweirichtungszähler, der hat praktisch zwei Zählwerke integriert und kann dann eben erfassen, okay, so und so viel Menge Strom ist nicht bezogen worden, sondern ist praktisch negativ wieder ins Netz eingespeist worden. Auch bei großen PV-Anlagen sind das genau dieselben Zähler. Das heißt, wenn man feststellt, ja, das wechselt immer durch, dann muss man nicht damit rechnen, dass auch der Netzbetreiber klingelt und sagt, ich will jetzt mal den Zähler tauschen.
Okay, weil theoretisch bekäme ich das auch vergütet, wenn ich da was einspeise.
Ja, das ist eine wichtige Frage. Und zwar, die Anlagen werden grundsätzlich weiterhin als normale PV-Anlagen gesehen, die auch bei Netzanschluss eine Vergütung bekommen. Wie aber vorhin schon gesagt, ich habe relativ wenig Leistung, die dann auch sehr gut selber verbraucht wird. Das heißt, die Menge, die ins Netz eingespeist würde, ist sehr gering. Aber die Gesetzgebung sieht vor, dass ich dafür auch eine Vergütung bekomme. Jetzt habe man mit diesem Solarpaket diese ganzen Vereinfachungen gemacht und dann den Satz dazu geschrieben, dass wenn man diese Vereinfachung in Anspruch nehmen will, dann keine EEG-Vergütung, also Einspeisevergütung nach dem EEG-Gesetz bekomme. Das heißt, möchte ich das, dann muss ich die Anlage weiterhin fest anschließen lassen von dem Elektriker, also immer über eine Steckverbindung. Die Größe ist dann egal und die eingesetzte Technik auch. Dann kann ich eine Vergütung kriegen, aber in der Realität, wenn man sich so durchrechnet, bei so wenig Kilowattstunden, die zusammenkommen, macht das keinen Sinn bei den zusätzlichen Kosten. Und dann nimmt man einfach die Vereinfachung in Kauf, oder was heißt in Kauf, nutzt die und verzichtet da auf die Einspeise.
Okay, weil wir es jetzt immer wieder davon hatten, dass die Geräte so einfach in den Stecker eingesteckt und die Steckdose eingesteckt werden können. Reicht denn da eine normale Steckdose? Also ich weiß, dass wir das auch mal diskutiert, besprochen hatten, dass es da ja Normen oder Vorschriften gibt, was die Steckdosen angeht.
Genau, also letztendlich ist es so, dass, wie am Anfang schon gesagt, es in Deutschland immer Normierungsbehörden gibt, die sozusagen den technischen Stand der Dinge darstellen, damit sich ein Gesetz zum Beispiel darauf bezieht und sagt, okay, wenn du das nutzen willst, dieses Recht haben möchtest, dann bitte hier an die Norm halten. Gibt es zum Beispiel den VDE, den Verband der Elektronik und Informationstechnik. Und da gibt es eine ganz klare Anschlussnorm. Das heißt, wenn ich einen Erzeuger an das öffentliche Netz anschließe, muss ich mich an bestimmte Bedingungen halten. Und da drinnen möchte man, und das ist wichtig, möchte man eben regeln, dass der sogenannte Schuko-Stecker, wie wir ihn vom zum Beispiel dem Staubsauger kennen, also der größere Leistung übertragen kann, der stabil ist und so weiter, dass der für den Anschluss gilt. Im Gesetz, im sogenannten EEG, Erneuerbare Energiengesetz, steht jetzt durch das Solarpaket drin nur eine Steckverbindung, durch eine Steckverbindung mit dem Stromkreis des Letztverbrauchers, wenn man es ganz genau nehmen will, verbinde ich das. Das heißt, der Verbraucher liest, oh, ich stecke das einfach ein, die Norm sagt einfach, aber nee, das muss ein spezieller sogenannter WLAN-Stecker sein. Das ist eine andere Steckdose, die kennen wir so nicht. Das ist eine Schraubverbindung, die auch spritzwassergeschützt ist und so weiter. Da das aber dann bedeutet, dass ich einen Elektriker kommen lassen muss, meine zum Beispiel Außensteckdose umbauen lassen muss und sowieso einen Großteil hier Schuko-Stecker nutzen, ist der Verband, der VDE, eben dabei, diese Normen gerade zu überarbeiten, dass da eben auch Schuko-Stecker zugelassen werden. Das heißt, es ist momentan so ein bisschen eine Grauzone, weil wenn man nochmal genauer liest, dann ist es so, dass das auch nicht unbedingt verbietet. Er erwähnt es halt nicht. Ne? Aber diese Normierung dauert halt immer ein bisschen. Und es ist aber in dem Rahmen so gesetzt, auch mit diesen 800 Watt, auch von EU-Seite, die diese Grenze mal sozusagen ermittelt haben, dass man an alte wie neue, also neuwertige Elektroinstallationen so ein Ding anschließen kann, ohne dass eine Gefahr besteht, weil der Strom, dem ist das egal, ob in die eine oder in die andere Richtung läuft, aber damit es eben wirklich ordentlich normiert ist und sich da auch ein Gericht zum Beispiel drauf beziehen könnte, wenn es nicht eingehalten ist, möchte man halt das eben in dieser Norm ordentlich regeln.
Okay. Gibt es in dem Zusammenhang, wo wir jetzt so von der Installation und Steckdosen und so weiter sprechen, noch irgendwelche Sachen, die ich beachten sollte? Irgendwelche Fallstricke, Altbauten, Sicherungskästen, keine Ahnung. Muss ich da noch auf irgendwas achten?
Also in der Beratung sage ich immer, man sollte natürlich auf einen gesunden Menschenverstand achten. Das bedeutet einfach, wenn ich schon von vornherein weiß, die Elektroinstallation ist uralt, auch wenn ich den Stecker vom Staubsauger reinstecke oder sowas, dann fliegt ab und zu schon mal die Sicherung raus, wenn noch einer irgendwo anders einen Föhn anmacht und so. Dann sollte ich vielleicht erstmal einen Elektriker kommen lassen und sagen, guck dir das mal bitte an, bin mir nicht sicher, bin hier ein Laie, dass da nichts passiert. Weil man muss immer sagen, wenn Leistung über einen sogenannten Widerstand läuft, über lange Zeit, dann entsteht Wärme. Das heißt, wenn ich eine Stunde, zwei Stunden mit dem Staubsauger gesaugt habe, kann ich auch mal den Stecker außen anpacken. Dann merke ich, dass der warm geworden ist. Und wenn das eben über längere Zeit passiert, dann kann das auch zur Brandlast führen. Deswegen, das sollte man nicht verharmlosen, deswegen den Elektriker fragen. Aber bei den meisten Installationen, die, sag ich mal, ab 1980 installiert worden sind, die sind zwar jetzt auch schon 40 Jahre alt, aber die sind soweit sicher, dass ich sowas einfach einstecken kann. Wichtig ist hierbei immer, ich stecke es ein, der Strom, wie gesagt, dem ist egal, in welche Richtung er fließt, aber ich habe ja normalerweise den Strom aus dem Netz, der geht durch einen Sicherungskasten, dort habe ich Absicherung. Das heißt, sollte da irgendwo mal eine Überlast da sein, dann greift die Sicherung, bevor eben ein Kabel schmilzt oder irgendeine Steckdose schmilzt. Und das habe ich aber bei einer Balkonanlage zum Beispiel nicht. wenn ich eine alte Elektroinstallation habe, habe ich wenig Sicherung. Das heißt, da kann es auch sein, dass eine Außensteckdose entsprechend übers Wohnzimmer, über die Küche, über irgendein Zimmer geschleift ist. Und wenn ich dann auf der Seite ein Balkonkraftwerk anschließe, dann kommt der Strom eben von der Seite, fließt direkt in den Verbraucher, ohne dass da eine Absicherung dazwischen ist.
Okay, da könnte man noch prüfen lassen, ob diese Außensteckdose direkt zum Sicherungskasten sozusagen mit eigener Absicherung führt. Das wäre so eine wichtige Voraussetzung dann beispielsweise.
Genau, da kann man zum Beispiel einfach eine Tischlampe nehmen, die außen einstecken und innen noch was einstecken und dann die Sicherung für den entsprechenden Stromkreis, wo man vermutet, dass die Außensteckdose dranhängt, einfach ausschalten und dann guckt man einfach, was funktioniert. Die Außenlampe sollte auf jeden Fall dann nicht mehr funktionieren, aber wenn sich dann gleichzeitig innen die Geräte noch abgeschaltet wurden, dann weiß man, okay, das ist ein Stromkreis, das wurde einfach nur weitergeleitet. Also das ist dann eben auch so eine Sache, wo die Norm eben zum Beispiel den Herstellern von Wechselrichtern vorschreiben will, bitte baue da eine Sicherungseinrichtung ein, damit ich eben da weiterhin als Laie es installieren kann, ohne ein Risiko zu haben, auch bei einer alten Installation.
Okay, aber das ist gerade noch in Arbeit, diese Richtlinien. Und dann sagen wir hier nochmal deutlich, im Zweifelsfall den Elektriker fragen und das prüfen lassen.
Immer, also im Zweifelsfall immer, es ist auch bei uns in der Beratung so, dass wenn ich für so ein Thema vor Ort bin, dann einfach sage, ich bin kein Elektriker, ich habe ein gewisses Wissen, aber dafür gibt es einen Fachkundigen und der Elektriker, der kann auch entsprechend messen, Widerstandsmessungen und solche Sachen machen und dann auch eine entsprechende Steckdose überprüfen, wenn man sich unsicher ist und dann vielleicht auch mit seinem sachkundigen Blick einfach sagen, es liegt an der Steckdose, die tausche ich Ihnen mal, egal ob Sie das Balkonkraftwerk jetzt einschließen oder irgendwas anderes damit anschließen wollen, sind sie in jedem Fall sicher. Und da muss man einfach immer sehen, bei vielen Sachen gilt Bestandsschutz, bei Elektrik grundsätzlich aber nicht.
Okay, soweit so einfach eigentlich. Dann würde mich und wahrscheinlich andere auch noch interessieren, was kostet das Ganze? Und jetzt abgesehen davon, dass es sicher Spaß macht, lohnt sich das finanziell denn dann auch?
Ja, also grundsätzlich kann man sagen, es lohnt sich. Ich habe zum Anfang schon mal gesagt, dass ein Großteil des Stroms selber verbraucht wird. Da muss man jetzt sagen, da geht es nicht darum, dass ich meinen gesamten Strombedarf zu 75% decken kann. Das ist einfach was anderes. Aber das, was ich erzeugt habe, also dafür, wo ich mal Geld ausgegeben habe, Preis kommt gleich, das kann ich sozusagen sehr gut ausnutzen. Also wenn ich 75-80% von dem erzeugten Strom selber nutzen kann. Deswegen kann ich auch davon ausgehen, wenn so ein Gerät zum Beispiel, kommt auf jetzt die Größe an, habe ich 800 Watt Module und 800 Watt Wechselrichter oder 2000 Watt Module und 800 Watt Wechselrichter, lasse ich es installieren von einem Fachbetrieb oder muss ich noch zusätzlich irgendwas kaufen. Aber so zwischen 300 bis 1.000 Euro läuft das Ganze. Wie gesagt, das kann auch mal aber 2.000 Euro sein, gerade wenn ich es installieren lasse. Also deswegen spreche ich jetzt mal davon, dass es eben immer noch diese Sache, ich kaufe es mir und installiere es mir, wie meistens im Baumarkt die Sachen gehandhabt werden, liegt. Und da ist dann der Strompreis wesentlich geringer, den ich betriebswirtschaftlich, wenn ich jetzt zurückrechnen würde, ausfällt, als aus dem Netz. Das heißt, es gibt so einen schönen Rechner von der HTW Berlin, Stecker-Solar-Rechner. Da kann man rechnen und da kommt regelmäßig zwischen 4 bis 7 Jahre Amortisation raus. Und wenn man davon ausgeht, dass diese Anlagen eben auch 20 Jahre bestimmt halten und ich das jetzt so nutzen würde, dann ist das wirklich ein super Schnitt. Und auch vom Preis her muss man sagen, wenn man das so hört, gibt es teurere Späße und man kann es sehr gut auch nutzen, wenn man einfach mal überprüfen will, ist Photovoltaik was.
Okay, das heißt, nach 4 bis 7 Jahren kann man das investierte Geld raushaben. In dem Zusammenhang natürlich noch spannend die Frage, du hattest gesagt, bis zu 75% kann man verbrauchen, 25 werden dann eingespeist. Und die Vergütung haben wir dann ja nicht, ne? So, wenn ich auf diese vereinfachte Sache gehe. Da fragt man sich natürlich, es gibt ja auch Speicher, ne? Kann ich dann das, was ich nicht verbrauche, nicht besser in irgendeinen Batteriespeicher packen? Lohnt sich das?
Ja, also das ist der schöne Satz, es kommt darauf an. Weil wenn ich eben sage, ich habe ein kleines Balkonkraftwerk, ich habe vielleicht auch gar nicht den Platz, dann habe ich einen hohen Eigenverbrauchsanteil. Du hast es gerade gesagt, die 25%, die dann irgendwo ins Netz gehen, die über diesen Zwei-Richtungszähler gezählt werden, da bleibt ja nicht viel übrig, was ich tendenziell speichern könnte. Also in dem Fall würde man sagen, ah, Speicher, ob das Sinn macht, das wäre dann vielleicht eher eine Spielerei, weil das kostet ja einfach auch nochmal ein Geld.
Was kostet so ein Speicher?
Das variiert auch, müssen wir jetzt mal überlegen. Also den letzten, den ich gesehen habe für eine Kilowattstunde, waren irgendwie um die 500 Euro. Mhm. Das sinkt aber auch. Meistens sind das so Speicher, wo ich dann auch eine Steckdose dran habe oder sowas, die ich also theoretisch auch beim Camping nutzen könnte. Also das variiert. was es für ein Hersteller zum Beispiel ist. Aber im Prinzip ist das Wichtigste, wenn ich mich dafür entscheide, ein Modul mehr zu installieren, dann habe ich mehr Leistung für meine Eventualität, wo ich doch mal die Spülmaschine damit betreiben will. Heißt aber auch, über lange Zeit bleibt mehr übrig, was ich vielleicht nicht direkt nutzen kann, was mir dann unvergütet ins Netz geht. Und da fängt es dann an, Sinn zu machen, auch über einen Speicher nachzudenken. Nochmal, diese ganzen Sachen sind modular und ich habe immer irgendwo eine App, wo ich mir das auch angucken kann, wie viel erzeugt wurde. Also ich habe das zum Beispiel bei mir privat auch gemacht, dass ich dann am Zähler gucke, wie viel wurde eingespeist. Die App zeigt mir an, wie viel habe ich erzeugt. Weiß ich also ganz genau, zum Beispiel bei uns waren es 85%, die wir selber verbraucht haben. Da brauche ich nicht mit dem Speicher anfangen. Wenn ich mir aber jetzt überlege, dann einfach nochmal zwei Module hinzustellen, weil ich zum Beispiel diese Ost-West-Geschichte dann erschlagen will, weil ich einfach früh bis spät noch was erzeugen möchte, da bleibt einfach mehr übrig. Und dann lohnt es sich einfach auch zu sagen, ich installiere einen Speicher. Und dann sind auch diese 500 € beispielsweise für eine Kilowattstunde nochmal zusätzlich sinnvoll investiert. Und was man auch dazu sagen muss, bei großen oder bei kleinen Anlagen, der Antrieb, sowas zu machen, ist nicht unbedingt, habe ich jetzt eine Rücklaufzeit von meinem Geld von 4 oder von 7 Jahren, sondern je mehr Strom ich nicht aus dem Netz beziehen muss, desto sicherer bin ich mir auch, dass ich dafür keine Strompreissteigerung zahle, weil ich das Gerät einmal hatte. Also diese Unabhängigkeit, das sorgt auch dafür, dass viele Neuanlagen einfach mit Speichern ausgerüstet werden, auch unabhängig vielleicht davon, dass da dieser Speicher sehr gut genutzt wird.
Okay, und genau, wo du sagtest, da gibt es auch sicher eine App für, macht dann auch ein bisschen Spaß am Ende.
Auf jeden Fall, ja. Man muss halt immer sehen, im Gegensatz zu einer großen Anlage, weiß der Speicher nicht unbedingt, wann er jetzt was einspeisen soll und so. Da kann ich also so eine Anlage auch immer noch besser nachrüsten. Da gibt es dann entsprechende Nachbauten, die ich dann im Zählerkasten unterbringe, wo dann gemessen wird, wie viel Strom wird jetzt gerade bezogen und so weiter. Dass ich also eine Eigenverbrauchsoptimierung hinbekomme. Da gibt es also auch noch weitere Spielereien. Aber ich habe es immer im Überblick und meistens sitzt man dann irgendwo mit anderen Leuten am Tisch und dann, naja, zeig mal, was du hast. Und dann kommt so eine kompetitive Sache, na, dann beginnt der Wettbewerb. Okay. Ich habe mehr als du, HB.
Also und jetzt, sag ich mal, Fazit, nice to have oder eher doch was Spaß macht oder kein Muss jetzt, sage ich mal, oder?
Also letztendlich ist es so, dadurch, dass die Hürden so niedrig mittlerweile sind, dass es preislich einfach sich sehr gut bewegt. Also ich habe das Doppelte von dem, was ich gerade gesagt habe, damals für die Anlage gezahlt vor 2 Jahren. Das hat sich also sehr gut entwickelt. Und dass es vor allem für ein breites Spektrum an Leuten geeignet ist. Das heißt, ob ich jetzt ein Mieter bin, ob ich ein Eigentümer bin, ob ich in einem Einfamilien-, Zweifamilien-, Dreifamilien-, Mehrfamilienhaus wohne, spielt eigentlich keine Rolle. Das heißt, ich kann es gut einsetzen und vor allem zum Beispiel als Mieter kann ich ja auch sagen, das nehme ich mit, solange ich dann auch wieder die Möglichkeit habe, das aufzustellen. Und deswegen würde ich jetzt sagen, ich bin nicht so der Freund davon zu sagen, nice to have, sondern es bringt einfach was. Und wenn wir nochmal zu den Zahlen vom Anfang gehen, das ist wirklich eine deutliche Leistung, die da in Deutschland halt in der Fläche installiert wurde. Der Strom wird direkt verbraucht, das heißt, es läuft nicht durchs Netz, hat da keine Verluste, belastet das Netz nicht. Das heißt, das ist schon ein Vorteil nicht nur für den Einzelnen, sondern für auch die Gesellschaft.
Okay, super. Ja, vielen Dank. Haben wir irgendwas vergessen? Gibt es noch was du loswerden möchtest in diesem Zusammenhang?
Also wir haben jetzt gerade schon über viele Themen gesprochen. Das heißt, man kann es kaufen, einfach installieren, aber gerade mit der Elektrik und wenn man sich unsicher ist, lohnt sich das da zu installieren? Und mein Vermieter hat gesagt, ich darf das nur zu 90 Grad installieren, würde ich sagen. Also ich mache gerne Werbung für die Beratung der Verbraucherzentrale, egal ob telefonisch, stationär oder vor Ort. Einfach damit man individuell abklären kann, ist das sinnvoll für mich?
Okay, ja, super. Das verlinken wir auch in den Shownotes zu dieser Folge natürlich, genau wie alle anderen Infos rund um das Thema. Vielen Dank, Felix.
Sehr gerne.
Ja, wenn Sie Fragen, Anregungen, Kritik zu dem Thema haben, dann melden Sie sich gerne per Mail an online@vz-bw.de. Lassen Sie eine Bewertung da, erzählen Sie es weiter. Schauen Sie bei uns auf der Webseite und in den Shownotes, da haben wir dann alles Relevante zu diesem Thema dann nochmal verlinkt. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.